Domradio Sternzeit.
Unsere Reportage am Samstagmittag. Heute am Mikrofon mit Renato Schlegelmilch und mit unserer Reporterin
Lea Däuber.
Und wir blicken heute mal genau 20 Jahre in die Vergangenheit. Und zwar in den Kosovo. Beim Massaker von Srebrenica sind während des Jugoslawienkrieges 8000 Menschen ermordet worden. Bis heute ein umstrittenes Thema. Der größte Massenmord in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und immer auch noch ein heiß diskutiertes Thema. Vergangenes Wochenende wurde zum Jahrestag gedacht und viele Menschen aus ganz Europa sind nach Srebrenica gekommen.
Hier ist der Vater von meinem Cousin, da liegt mein Großvater und mein Onkel. Das sind jetzt die nähere Familie, aber es gibt noch weitere Familien. Sie sind im Massaker umgekommen.
Und eine der Menschen, der dabei war, war unsere Domradio-Reporterin Lea Däuber, jetzt bei uns im Studio.
Ja genau, und wir haben gerade die Svantić gehört. Die habe ich vergangene Woche in Bosnien getroffen bei der Gedenkfeier des Massakers von Srebrenica, das vor 20 Jahren, also 1995, verübt wurde. Und Svantić war damals gerade erst geboren, also sie heute 20. Und sie ist jetzt gerade mit ihren Eltern nach Bosnien gekommen, um eben an diesem Gedenktag teilzunehmen. Sie hat selbst einen Großteil ihrer Familie verloren, wie sie ja gerade erzählt hat. Und auch für ihre Eltern ist das eben das erste Mal, dass sie zurück nach Bosnien gekommen sind seit dem Massaker. Und mir hat sie erzählt, was eben der Besuch für sie und ihre Familie bedeutet.
Wir schlagen heute die Geschichtsbücher auf und sprechen darüber, was vor 20 Jahren in Bosnien passiert ist und wie dem heute noch gedacht wird. Darum geht es in unserer heutigen Sternzeit-Reportage. Es geht um das Massaker von Srebrenica und den Marsch der Erinnerung. Was es ist, hören wir gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Wir sprechen über den Marsch der Erinnerung 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica. So heißt auch unsere Sendung. Unsere Reporterin Lea Däuber war gerade für uns eine Woche in Bosnien zum 20. Jahrestag des Massakers. Was hast du da genau erlebt?
Ja, ich habe die Woche eine Hilfsorganisation begleitet, die seit den Balkankriegen in den 90er Jahren in Bosnien, aber auch in Kosovo, Serbien und zum Beispiel auch Mazedonien mit Bildungs- und Jugendprojekten vor Ort ist. Und vergangene Woche ist diese Hilfsorganisation eben mit einigen Schülern und Abiturienten nach Bosnien gefahren, um dort am Marsch Mira teilzunehmen, einem Friedensmarsch, der rund 100 Kilometer quer durch Bosnien führt, um an die zivilen Opfer des Bosnienkrieges und der Opfer des Massakers von Srebrenica zu erinnern.
Wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen. Also der Krieg ist nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien Anfang der 90er ausgebrochen, richtig?
Ja, genau. Der Bosnienkrieg brach aus, als Jugoslawien im 1991 langsam anfing, sich aufzulösen. Und von 92 bis 95 bekämpften sich die drei großen ethnischen Gruppen in der Region, also die Serben, Bosniaken und Kroaten in dem Land eben gegeneinander.
Und ihr seid dann am 20. Jahrestag mit dem Marsch nach Srebrenica gelaufen, um dem zu gedenken.
Ja, genau. Also zumindest in die Nähe. Der Marsch soll zwar auch den Opfern des Massakers erinnern, aber vor allem eigentlich auch an alle zivilen Opfer des Bosnienkriegs, also auf beiden Seiten, und an die Flüchtlinge, die damals versucht haben, dem Massaker in der Enklave zu entkommen und sich von Srebrenica aus zur bosnischen Armee durchgeschlagen haben, die damals rund 100 Kilometer davon in der Nähe der bosnischen Stadt Nezug stationiert waren.
Das heißt, ihr seid den gleichen Weg gegangen, von Srebrenica dann nach Nezug, diese 100 Kilometer?
Ja, genau, bloß eben andersherum. Also wir sind sozusagen in Nezug gestartet und sind dann nach Srebrenica gelaufen, beziehungsweise nach Potočari, wo die Flucht 95 auch begonnen hat. Der Patrick, der die Gruppe von der Hilfsorganisation, mit der ich da unterwegs war, begleitet hat und der auch Historiker ist und sich schon eine Weile mit dem Konflikt auch beschäftigt, hat das so erklärt.
Auf der Karte hier könnt ihr sehen, dass die eigentliche Schutzzone Srebrenica nicht bloß die Ortschaft Srebrenica umfasst hat, sondern insgesamt ungefähr einen Durchmesser von 10 Kilometern hatte. Und die Ortschaft Potočari, wo heute die Gedenkstätte ist, und der Friedhof, eigentlich 6 Kilometer nördlich von Srebrenica sich befindet. Es wird immer bloß als Synonym für die gesamte Schutzzone, die gesamte Region gesehen, weil es die größte Stadt war.
Jetzt spricht er mehrmals von der Schutzzone. Was genau ist das?
Ja, im April 93 schritten die Vereinten Nationen in Bosnien ein. Es gab 6 Städte zum Zeitpunkt, die von serbischen Truppen belagert wurden. Darunter gehörte eben auch Srebrenica. Und die UN erklärte diese Städte eben zu Schutzzonen. Dort waren die Blauhelmsoldaten, die man ja vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, stationiert. Und die sollten aber nicht kämpfen, sondern die waren zwar bewaffnet, aber die sollten eben nur zur Selbstverteidigung da sein und eben auch nicht zum Beispiel zur Verteidigung der Bevölkerung. Dafür waren das auch gar nicht genug Soldaten. Der damalige UN-Generalsekretär hatte gefordert, dass man 34.000 Soldaten in diesen Konflikt schicken sollte. Es sind dann aber am Ende nur 7.600 Männer entsendet worden. Ja, also Srebrenica wurde bereits zu Beginn des Bosnienkrieges von den serbischen Truppen eingenommen. Im Frühjahr 92 eroberte die bosnische Armee die Stadt dann aber zurück.
Warum die bosnische Armee?
Die bosnische Armee ist die Armee der muslimischen Bosniaken. Ich finde das auch selbst immer sehr verwirrend. Also es gibt ja die orthodoxen Serben, die muslimischen Bosniaken und die katholischen Kroaten in diesem Konflikt, die eben damals gegeneinander gekämpft haben und heute auch so noch in Bosnien leben. Wobei die Ethnie und die Religion häufig als Synonym verwendet werden. Ja, die serbischen Truppen gaben dann aber nach der Rückeroberung nicht auf, sondern zogen sich immer erstmal in die Umgebung zurück, sodass die bosnischen Muslime eben dort dann nach Srebrenica flüchteten, was dazu führte, dass eben die Stadt relativ schnell, wo eigentlich nur 6.000, 7.000 Leute lebten, schnell eben mehrere 10.000 Menschen beherbergen mussten, was dazu geführt hat, dass natürlich die Zustände katastrophal waren und es an Lebensmitteln und an Wasser fehlte. Und im Frühjahr 95 spitzte sich die Situation dann eben auch so zu, dass UN-Hilfslieferungen nicht mehr durchkamen und von serbischen Truppen gestoppt wurden. Und die 600 UN-Soldaten, die damals eben nur in der Stadt waren, kamen dann natürlich nicht gegen an. Und Anfang Juli rückten die serbischen Truppen dann auch eben in Richtung der Schutzzone und nahmen die Stadt dann auch ein. Und die Menschen mussten eben flüchten. Und die 25.000 Menschen, die dann in dieser Stadt waren, versuchten auf den niederländischen Stützpunkt zu kommen, Dutchbed genannt. Das kennt man vielleicht den Begriff. Das war eben das Potocari, von dem wir gesprochen haben. Also eben nicht Srebrenica, sondern eigentlich Potocari, da wo dieser niederländische Stützpunkt war. Und rund 6.000 Menschen sind dann auch auf das Gelände gekommen und gelassen worden. Aber weitere Menschen haben die UN-Truppen dann auch nicht mehr zugelassen. Das hat der Patrick mir dann auch nochmal erklärt.
Als Srebrenica eingenommen wurde und sich die Massen dann quasi immer mehr Richtung Norden bewegt haben, war dann spätestens oder eigentlich schon in Srebrenica, musste entschieden werden, okay, bleibt man jetzt in Srebrenica und vertraut man auf den Schutz der internationalen Gemeinschaft oder versucht man sein Glück und probiert durch feindliches Gebiet Richtung Tuzla oder Richtung Nesuk zu fliehen. Die in Srebrenica geblieben sind, wurden dann eben auf LKWs verladen und also die männliche Bevölkerung im wehrfähigen Alter und in verschiedene Regionen gefahren, wo sie exekutiert wurden und die mehrere Tausend dann es zu einem Teil zumindest geschafft haben, auf bosnisches Territorium zu kommen. Die werden dann eher nicht reingerechnet in dieses Massaker von Srebrenica.
Und genau diesen Weg der Flüchtlinge sind wir dann eben auch gewandert. Das Ziel war Potocari, wo dann auch die Gedenkfeier stattfand am vergangenen Samstag. Patrick hat das so beschrieben.
Man kann auch sehen, wie dann im Juli 95 die Truppen der Republika Srpska vom Süden her Srebrenica eingenommen haben und damit auch die ganze Schutzzone und die Flüchtlingsbewegung in den Norden nach Potocari sich bewegt haben und von Potocari aus dann Flüchtlingskolonnen in etwa den Weg, den wir gewandert sind, nach Norden in Richtung Snagovo und dann weiter nach Nesuk gekommen sind auf Territorium, was von der bosnischen Armee kontrolliert wurde und wo sie in Sicherheit waren.
Wir begeben uns auf die Spuren des Massakers von Srebrenica vor genau 20 Jahren. Da fand am vergangenen Wochenende ein Friedensmarsch zum Gedenken statt. Unsere Reporterin Lea Däuber war dabei. Und wie dieser Marsch abgelaufen ist, das hören wir gleich im nächsten Teil.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Fast genau 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica reden wir über die Gedenkveranstaltung, die vergangene Woche stattgefunden hat. Unsere Reporterin Lea Däuber war für uns dabei, vergangene Woche in Bosnien, um sich mit der Situation des Landes zu beschäftigen und den Hintergründen des Massakers vor genau 20 Jahren auf die Spur zu kommen. Erklär uns doch mal, was hast du genau gemacht?
Ja, ich habe in Bosnien eine Hilfsorganisation begleitet, die am Marsch Mira teilgenommen hat, einem Friedensmarsch, der auf die zivilen Opfer des Bosnienkriegs aufmerksam machen soll. Auf die Opfer des Massakers von Srebrenica, aber vor allem auch auf die Flüchtlinge, die bei der Einnahme von Srebrenica 95 vor den serbischen Truppen geflüchtet sind. Die Strecke ist rund 100 Kilometer lang, wobei es sich dabei natürlich nicht um den genauen Fluchtweg handelt, den wir dann da gelaufen sind, wie mir der Marschteilnehmer Samir erklärt hat, der auch am Marsch teilgenommen hat und aus Bosnien kommt. Und der Weg, den wir jetzt laufen, ist der extra für uns angelegt oder ist das wirklich der Weg, das wo der damals Weg, die ja. Flüchtlinge...
Ja, genau. Das ist der Weg.
Also der existierte damals auch
ja,
schon.
Ja, ja. Also partiell. Also zum Beispiel dieser Weg durch dieses Wald. Mhm. Also wie du siehst, also dieser Weg ist nicht derselbe, den wir jetzt
gerade gegangen
ja.
sind. Ja, bis zu 15.000 Menschen, wobei die genaue Zahl unklar ist, sollen so vor den serbischen Truppen geflohen sein. Und die Strecke, die wir gelaufen sind, war, wie Same ja gerade erklärt hat, für uns natürlich aufbereitet und ein bisschen anders. Und trotzdem war das noch extrem anstrengend. Es war am ersten Tag 40 Grad warm und es geht dann eben bergauf, bergab quer durch Bosnien. Ganz nach Nezuk sind aber im Übrigen natürlich auch nicht alle Flüchtlinge damals geflohen und gelaufen, wie mir Sami erzählt hat.
Manche Leute haben 6 Tage diesen Weg gemacht, manche 66. Weil in den Wäldern waren serbische Soldaten, die so in Ambush gesessen haben und auf die Zivilisten und die Soldaten gewartet und die getötet. Und das war so, also das. Manchmal die Leute hatten also, die wussten gar nicht, wo ein serbischer Soldat ist, wann werden die getötet sein und so weiter. Und das war das Problem.
Ja, zudem kamen auch die Minen, denn dort verlief ja die Gefechtslinie der Armeen und viele Hänge wurden komplett vermint damals. Beim Marsch waren deshalb, also als wir da unterwegs waren, weite Teile der Strecke mit gelben Bändern abgeklebt, auf denen eben Betreten verboten stand wegen Minengefahr und viele Minen waren Schilder auch. Einmal ist ein Mann beim Marsch auch irgendwie einen Hang hochgeklettert, um auszutreten und da haben irgendwie die Leute ganz hektisch ihn zurückgehalten, haben gesagt, stopp, stopp, Mine, Mine und das ist dann... Ja, war schon für uns, die das natürlich so überhaupt nicht kennen, wirklich irgendwie auch traurig und schockierend, weil Bosnien ist ein wunderschönes Land, unheimlich grün jetzt auch die Tage gewesen und die Minen kann man halt faktisch nicht mehr bergen, wie Samir mir erzählt hat.
Das ist alles von
mir.
Gibt es da keine Gelder, um das jetzt sauber zu machen, oder ist
das
eher schwierig?
Das kostet sehr viel und das ist, also, dann, und die haben, ja, es ist in manchen Fällen ist es unmöglich, das zu machen. Man sollte nur, also wenn man dieses Wald zum Beispiel hier sauber von Minen machen will, dann muss man das ganze Wald abbrennen lassen. Und deswegen ist es fast unmöglich. Die sagen nur, man kann es abbrennen lassen. Also und dann fragt man sich, also ist es es wert?
Ist eigentlich unglaublich, wenn man sich heute vorstellt, dass es einen Ort in Europa gibt, wo man noch auf aktive Minen aufpassen muss, die dann gerade mal 20 Jahre da liegen und nicht aus dem Zweiten Weltkrieg kommen. Ihr habt auf Deutsch gesprochen. Warum hat der so gut Deutsch gesprochen?
Ja, Samir ist 24 Jahre alt und hat in Deutschland, also in Berlin, studiert. Und er gehört zu ja vielen Bosniern, die Deutsch sprechen, überhaupt eine andere Sprache. Also viele, viele sehr junge Leute auch leben irgendwie eine Weile im Ausland und arbeiten da oder bringen sich irgendwie die Sprache selbst bei durch Fernsehen oder durchs Radio hören zum Beispiel.
Haben denn nur Bosnier an dem Marsch da teilgenommen?
Ja, ganz im Gegenteil. Eigentlich ganz verschiedene Leute. Es waren am Ende der 3 Tage fast 10.000 Leute, die mitgelaufen sind bei der letzten Etappe. Und da waren ja auch viele internationale Teilnehmer. Man hat irgendwie US-amerikanische Flaggen gesehen, türkische, auch Parteifahnen aus unterschiedlichen Ländern. Aber vor allem natürlich bosniakische Fahnen.
Bosniakisch.
Ja, also in Bosnien gibt es ja die Bosniaken, die meist muslimisch sind. Und also bosniakisch und Muslim, das wird dann häufig irgendwie synonym verwendet, also Ethnie und Religion als Synonym. Und dann gibt es eben die bosnischen Serben, also als zweite große Ethnie im Land und dann noch die Kroaten. Und wobei es natürlich noch weitere Ethnien gibt, aber das sind sozusagen die 3 großen Hauptgruppen. Und beim Marsch waren es eben vor allem Bosniaken, weil das ja auch die Opfer des Massakers eben waren. Also die Bosniaken haben viele Leute aus ihren Familien verloren, sodass für die natürlich auch der Marsch dann ein sehr emotionales Erlebnis auch war. So habe ich zum Beispiel Zekeria getroffen bei unserem 2. Abend im Camp. Er ist 16 Jahre alt und seit er 7 Jahre alt ist, hat er gesagt, wollte er schon immer beim Marsch mitlaufen.
Das ist mein Lebenstraum und Wunsch. Meine Eltern, ich habe sie nicht gefragt. Ich habe nur einfach gesagt, jetzt bin ich reif und habe die Kraft und will gehen. Und sie haben mir okay gesagt, ein bisschen geredet haben, ja, dass ich nicht arbeiten soll. Und so, weil über 8000 Menschen sind hier gestorben. Hier, wo wir sitzen, waren ca. 1000 Menschen tot. Hier, gerade wo wir sitzen.
Ja, das hat er mir erzählt am zweiten Tag. Das war in so einem Camp, da hat man an der Seite auch, da waren so kleine Hinweisschilder eben auch zu Massengräbern. Also es gab viele Massengräber links und rechts immer wieder auf unserer Strecke. Und ja, viele Teilnehmer haben eben Verwandte verloren im Massaker und auch eben auf dieser Flucht. Und bei dem Marsch waren dann zum Beispiel auch ehemalige Kriegsveteranen dabei. Man hat Leute mit Kriegsverletzungen gesehen. Und auffällig fand ich aber, dass auch sehr viele junge Menschen dabei waren.
Beeindruckendes Erlebnis muss das gewesen sein. 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica sind am vergangenen Wochenende 10.000 Menschen durch Bosnien marschiert, 100 Kilometer. Und unsere Reporterin Lea Däuber war dabei. Gleich reden wir weiter.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
100 Kilometer marschieren durch Bosnien, 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica. Das haben 10.000 Menschen am vergangenen Wochenende gemacht. Mit dabei war auch unsere Domradio-Reporterin Lea Däuber, die uns von diesem Erlebnis berichtet. Und du hast mit verschiedenen Leuten gesprochen, die mitmarschiert sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Waren da ältere Leute dabei? Waren da jüngere dabei? Wer hat das gemacht?
Ja, das war ganz unterschiedlich. Ich fand zum Beispiel total auffällig, dass auch sehr viele junge Menschen dabei waren. Azra zum Beispiel, sie ist 18 Jahre alt und aus Tuzla angereist, um das erste Mal am Marsch teilzunehmen.
Ich bin nur einen Tag mitgelaufen, weil ich gestern noch Abschlussprüfungen hatte. Also ich konnte nur einen Tag laufen. Ich wollte aber teilnehmen, um zu zeigen, dass ich den Mars Mira respektiere. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, bei so etwas wie dem Marsch teilzunehmen. Es ist etwas, was jeder erleben sollte.
Ja, sie war mit ihrem Vater und ihrem Bruder unterwegs. Sie fand es, glaube ich, vor allem interessant, dass sie auch halt eben viele verschiedene Menschen getroffen hat, mit denen sie dann beim Marsch auch ins Gespräch gekommen ist.
Es war nicht so anstrengend, weil es etwas gab, was uns die Kraft gibt, durch all das zu gehen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die hier Familienangehörige verloren haben. Manche Teilnehmer des Marsches haben auch den Krieg durchlebt. Du hörst einfach viele Geschichten, was diese Menschen durchgemacht haben. Und du siehst auch viele Fremde, die vor all dem Respekt haben.
Bei dem Gespräch mit Azra ist aber auch deutlich geworden, wie wichtig auch immer noch der ethnische Hintergrund dieses Konflikts ist.
Der Marsch ist eine große Sache, weil wir zwar zusammenleben müssen, aber gleichzeitig auch nicht vergessen dürfen, was passiert ist. Ich denke, wir sollten es weder vergessen noch vergeben, aber wir leben alle im selben Land, deshalb müssen wir Freunde sein.
Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Aussage, ne? Wir müssen Freunde sein, können aber weder vergessen noch vergeben. Das klingt heftig.
Ja, auf dem Marsch war das schon etwas, was uns irgendwie die ganze Zeit begleitet hat. Dieser Marsch ist eigentlich gedacht als ein Zeichen von Frieden. Aber ja, hat es wirklich funktioniert, das irgendwie über die Ethnien und Religionen hinweg zu machen? Es waren halt eben kaum bosnische Serben dabei, sondern hauptsächlich Bosniaken. Und das ist natürlich irgendwie einerseits klar, weil die auch eben stärker natürlich von diesem Massaker und von der Flucht auch betroffen waren. Aber trotzdem zeigt das natürlich auch, wie schwierig die Situation immer noch heute in Bosnien ist.
Also das Ganze ist auch nicht unumstritten. Davon hören wir auch gleich mehr im nächsten Teil nach den Nachrichten. Wenn du an das ganze Erlebnis denkst, an diesen Marsch, an diese 100 Kilometer, was ist dir da am meisten im Gedächtnis geblieben?
Ja, so am ersten Tag haben alle Teilnehmer, ich beispielsweise auch, so eine kleine Karte um den Hals bekommen. Und darauf stand, vergiss nicht, und dazu noch eine Zahl, 8372, das ist die Zahl der vermisst Gemeldeten nach dem Massaker von Srebrenica, also nicht die, die man gefunden hat, sondern die, die vermisst werden, gefunden sind weit weniger bis jetzt. Und auf einigen Karten standen bei Teilnehmern auch noch was anderes, nämlich Überlebende des Todesmarsches. Und hat mich beeindruckt und wird mich wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten.
Das kann ich glauben. Und was du neben dem Marsch noch alles über das Land erfahren hast, 20 Jahre nach dem Massaker, das erfahren wir gleich im nächsten Teil nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Wir hören Musik, während wir über das Massaker von Srebrenica reden. Vor 20 Jahren ist das passiert und unsere Reporterin Lea Dolber war beim Friedensmarsch zur Gedenkfeier dabei. Was hören wir da gerade im Hintergrund?
Ja, das ist am zweiten Tag unseres Marsches abends gewesen. Das Militär vor Ort immer so eine kleine Zeltstadt errichtet. Wir hatten auch selbst eigene Zelte dabei, die man eben aufgebaut hat zusammen. Und es war auch im Ramadan, also die Leute haben dann zusammen Fasten gebrochen, was sehr schön war, dann immer so um 8:30 ungefähr, 8:45. Und genau, dann gab es auch Musik und ein Programm und Dokumentarfilme zu Massaker von Srebrenica beispielsweise und eben auch die Musik, die wir jetzt gerade gehört haben.
Du bist deswegen extra dahin gefahren. Mit wem hast du das eigentlich gemacht?
Ja, ich war mit einer Hilfsorganisation da, die heißt Schüler helfen Leben. Die kommt aus Schleswig-Holstein und unterstützt Jugend- und Bildungsprojekte auf dem Balkan. Einmal im Jahr gibt es den sogenannten Sozialen Tag. Der war, glaube ich, jetzt auch vor 2 Wochen in Deutschland. Und da kann jeder Schüler sich einen Job für einen Tag in einem Unternehmen suchen. Und das Geld, was er da verdient, kann er eben an Schüler helfen Leben spenden. Das habe ich früher selbst auch gemacht, als ich noch Schüler war. Da habe ich in Eisdielen gearbeitet und überall, wo man mal einen Tag arbeiten wollte. Und dann habe ich in diesem Zuge auch mal so eine Reise gemacht. Und genau, sowas in der Art war das jetzt eben auch nach Bosnien, wo ich aber nicht als Teilnehmerin dabei war, sondern eben als journalistische Begleitung.
Das heißt, du bist auch früher als Schülerin dann nach Bosnien oder ging das woanders hin?
Nee, damals war ich in Serbien, Mazedonien und Kosovo in der Reise. Das war, als der Kosovo sich unabhängig erklärt hat in 2008. Damals wusste ich auch sehr wenig über die Region, die Menschen, die Geschichte. Und das hat mich irgendwie sofort gefesselt, als ich dann auf der Reise dort war. Ja, der Balkan ist einfach unheimlich nah an uns dran, geografisch, kulturell. Und trotzdem wissen wir unheimlich wenig darüber.
Und diese Organisation ist dann mit einer Gruppe darunter gefahren?
Genau, mit 6 Jugendlichen, die waren alle so 18, 19 Jahre alt und ich war eben mit dabei, um darüber zu schreiben und zu berichten. Und ja, das war sehr spannend, irgendwie auch Teil der Gruppe zu sein. Durch diesen Marsch ist man halt einfach sehr nah an das Thema gekommen. Und ja, irgendwie fährt man ja häufig in solche Länder und hat so eine ganz genaue Vorstellung von dem Land. Ich war zum Beispiel unheimlich überrascht davon, dass Bosnien unheimlich grün ist. Ein wunderschönes Land. Hat mich total bewegt, auch eine sehr eigene Kultur. Ich wusste fast nichts irgendwie über die wirtschaftliche Situation, auch politisch nicht, wie zersplittert das Land eigentlich ist und auch wie präsent der Krieg noch. Also das hat mich sehr überrascht und war wichtig, dass man das irgendwie auch erlebt hat.
Schüler helfen Leben heißt die Organisation. Weshalb haben die denn gerade an diesem Marsch teilgenommen?
Ja, das habe ich den Teamleiter auch gefragt, mit dem wir da unterwegs waren. Der Patrick, er ist 28 Jahre alt, hat selbst ein Jahr in Bosnien gearbeitet, spricht die Sprache und forscht auch zu Konfliktforschung seit einigen Jahren.
Also die Idee der Exkursion besteht eigentlich darin, dass sich die Teilnehmenden, junge Deutsche mit Bosnien, mit der Geschichte, Land und Leute beschäftigen. Das zum einen. Zum anderen geht es auch darum, sich mit dem Thema Flucht auseinanderzusetzen, ganz im Allgemeinen. Weil indem die Teilnehmenden der Exkursion den Fluchtweg hautnah nachempfinden, zeigen sie in gewisser Weise ja Solidarität auch und versetzen sich in die Lage von Flüchtenden. Auch außerhalb der Projektregion.
Jetzt haben wir aber schon im Vorhinein drüber gesprochen, dass das eigentlich eine sehr bosniakische Veranstaltung ist, also dass es ein Friedensmarsch für die zivilen Opfer des Krieges waren, aber dass hauptsächlich eben hauptsächlich Bosniaken an dem Marsch teilnehmen, ne?
Ja, genau. Und dass dieser Marsch eben auch natürlich droht, irgendwie politisch instrumentalisiert zu werden. Patrick hat dazu gesagt.
Also mein Eindruck ist, dass es auch nicht als Problem angesehen wurde von vielen, dass hier Flaggen von verschiedenen Staaten geschwungen wurden. Auf der anderen Seite, dass es halt irgendwie parteipolitisch instrumentalisiert wird. Also aus meinen Gesprächen heraus, das war schon mein Eindruck, dass das auch sehr kritisch gesehen wird. Dass jetzt nicht nur um die türkische AKP, sondern wenn hier irgendwie SDA, also die bosniakische Partei, das wurde schon sehr kritisiert, dass dann auch sich Politiker vordrängeln.
Also das Ganze ist politisch auch nicht allzu einfach. Wie die politische Lage in Bosnien aussieht, darum geht es im nächsten Teil gleich von unserer Sternzeit-Reportage. Wir sprechen über das Massaker von Srebrenica und den Marsch der Erinnerung genau 20 Jahre danach.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Heute sind wir gemeinsam mit unserer Domradio-Reporterin Lea Däuber unterwegs in Bosnien, wo sich vergangene Woche das Massaker von Srebrenica zum 20. Mal gejährt hat. Lea, seit 20 Jahren ist der Krieg in Bosnien zu Ende. Wir haben vorhin schon versucht, das Ganze ein bisschen zu verstehen. Wie sieht's da denn heute aus? Also ist der Krieg da immer noch ein Thema?
Ja, der Krieg ist 20 Jahre vorbei, aber von Normalität zu sprechen, ich denke, das kann man nicht. Dafür muss man sich irgendwie ein bisschen die aktuelle politische Situation des Landes anschauen. Um den Frieden in Bosnien 1995 herstellen zu können, verhandelten eben die USA und die EU mit Repräsentanten der Konfliktparteien das sogenannte Abkommen von Dayton aus. Und das Abkommen ist heute noch die Grundlage für den Staat Bosnien, also auch 20 Jahre danach. Der Staat ist in die Republik Srpska geteilt, die 49% des Territoriums ausmacht, und die kroatisch-bosniakische Föderation Bosnien und Herzegowina, die wiederum 50% der Landesfläche ausmacht. Und dazu gibt es den letzten Prozent noch zu eine kleine Sonderverwaltungszone, die von den zwei Teilrepubliken verwaltet wird.
Und dann gibt es auch noch einen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina. Was macht der?
Ja, genau, der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina überwacht auch seit 1995 die Umsetzung des Abkommens im Auftrag der internationalen Gemeinschaft. Und der hat auch ganz umfangreiche Kompetenzen. Der darf sogar Gesetze erlassen, Minister ernennen und entlassen. Wieso das so ist, hat Patrick mit der Theorie des konstitutionellen Nationalismus erklärt.
Konstitutioneller Nationalismus, quasi durch das Quotensystem, quasi schon in der ganzen Verfassung, im ganzen Datensystem, mit Sonderrechten für jede Nationalität genau bestärkt wird und gar kein Ausbrechen aus dieser Logik da möglich ist, weil es konstitutionell schon vorgeschrieben ist.
Ja, das heißt, dass Bosnien faktisch geteilt ist, aber durch die Verfassung sich eben ja auch nicht wandeln kann, weil diese Trennung so auch schon vorgegeben ist.
Also ich fasse zusammen, zwei Teilrepubliken und eine Sonderverwaltungszone gibt es in einem Staat. Das ist nicht so einfach zu verstehen.
Nee, und dazu kommt dann auch noch, die Föderation ist selbst in 11 Kantone aufgeteilt, die alle auch noch eine eigene Regierung haben, inklusive ihrer eigenen Ministerien. Und die nationalen Parteien haben natürlich irgendwie auch gar kein Interesse daran, dieses System abzuschaffen, weil unheimlich viele Jobs daran hängen. Einfach, ich glaube, man sagt, es ist das Land mit den meisten Ministern und Mitarbeitern natürlich dann auch pro Kopf. Und die internationale Gemeinschaft wiederum will den hohen Repräsentanten eben nicht abziehen, weil sie gar nicht abschätzen können, was die Folgen wären, und haben natürlich Angst, dann auch wieder den Einfluss in Bosnien zu verlieren.
Und das Ganze so, weil das vor 20 Jahren in diesem Dayton-Vertrag so festgelegt wurde. Wieso kam es denn überhaupt zu dieser Aufteilung? Also weshalb hat man den Vertrag so angenommen, wenn das so kompliziert ist?
Ja, Patrick hat mir dazu erklärt.
Es war sozusagen der absolute Kompromiss, um die Kämpfe einzustellen im Herbst 1995. Es war die erste Möglichkeit, auch die Serben an den Verhandlungstisch zu bringen, weil die wahrscheinlich zum ersten Mal im Krieg in der Defensive waren. Zum ersten Mal gewinnen konnten von einem sozusagen vorzeitigen Friedensschluss. Und dann wurden die Vertreter Serbiens, Kroatiens und Bosniens in Ohio in einer Militärbasis eingeschlossen und unter Druck der internationalen Gemeinschaft, vor allem der USA, wurde halt gesagt, okay, einigt euch, findet einen Kompromiss, und so sind die Grenzen, die heutigen, also die Entitätsgrenzen gezogen worden, wirklich an so einem großen Tisch mit einer großen Karte, und dann wurde über jeden Quadratkilometer teilweise verhandelt und hin und her geschoben.
Bosnien hat somit drei Präsidenten. Die Polizei in der Föderation sieht zum Beispiel anders aus als in der Republik Srpska. Das heißt, als wir gewandert sind, konnte man dann irgendwann an der Uniform der Polizisten, die den ganzen Marsch begleitet haben, irgendwie sehen, okay, jetzt sind wir offensichtlich in der Republik Srpska. Und da zum Beispiel hat man auch beim Marsch gesehen, viele Leute haben T-Shirts getragen, auf denen Anti-Dayton stand.
Das sind jetzt aber nicht die einzigen Probleme. Ich erinnere mich, letztes Jahr war da was in der Presse von Wirtschaftsproblemen in Bosnien.
Ja, die wirtschaftliche Lage in Bosnien ist tatsächlich sehr schwierig. Der Staat ist faktisch von Korruption und auch Vetternwirtschaft zerfressen. Es gibt kaum Arbeitsplätze. Viele Familien leben auch von dem Geld, das Verwandte aus dem Ausland schicken. Und wer weggehen kann, der geht eigentlich. Das gilt vor allem auch für junge Menschen, die ohne Geld und Kontakte, trotz auch einer sehr guten Ausbildung, ich habe ja gesagt, die sprechen alle häufig mehrere Sprachen, trotzdem eigentlich keine Chance haben auf einen guten Job. im vergangenen Jahr gab es dann eben die großen Proteste in Tuzla, die dann auch sich auf andere Städte ausgeweitet haben, Sarajevo zum Beispiel auch. Und ich habe zum Beispiel ein ausgebranntes Gebäude gesehen, ein Regierungsgebäude, was damals auch in Brand gesteckt wurde in Tuzla. Damals hat man in den Zeitungen hier auch von einem bosnischen Frühling gesprochen, aber ja, wenn man heute guckt, hat sich eigentlich seitdem nichts geändert.
Du warst jetzt auch mit jungen Leuten unterwegs, was sagen die denn zu der ganzen Situation?
Ja, ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen und eigentlich ist so der Tenor überall gleich. Die sind natürlich sehr frustriert, ja, sie sind gut ausgebildete Leute. Wie junge Leute halt sind, die wollen irgendwie was erleben, die wollen halt Geld verdienen, die wollen auch leben, die wollen was erleben in ihrem Land. Und das ist, glaube ich, irgendwie das Dramatischste, wie ich da erlebt habe. Die Leute wollen Bosnien ja gar nicht verlassen. Also man denkt sich irgendwie, die wollen alle nach Deutschland, weil in Deutschland ist es so schön. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Die finden ihr Land schön und wollen gerne bleiben, aber es gibt halt einfach keine Jobs. Die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen liegt bei 60% laut der Weltbank. Und das ist natürlich dramatisch. Ich habe irgendwie mit einem Jugendlichen abends noch gesprochen in einem Zeltlager und der hat gesagt, mein einziger Job, den ich habe, der ist schlafen. Und das ist natürlich, natürlich schlimm. Und du hast schon an vielen Stellen auch die Frustration über diese Situation gespürt.
Wir sind zu Gast in Bosnien heute in der Domradio Sternzeit. Wir erinnern 20 Jahre später nach dem Massaker von Srebrenica an dieses Massaker und am Marsch der Erinnerung hat Lea Däuber teilgenommen für uns und wir sprechen auch allgemein über das Land. Gleich geht's weiter, dann hast du uns zur vollen Stunde ein Gedicht rausgesucht, das mit der ganzen Situation zusammenhängt.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
River, show them now. Show how someone has poisoned you. Show. Let it be seen as far as the Black Sea. A time will come when people will feel the shame of what has happened. Ein Gedicht von Nijat Nino Katic.
Radio Sternzeit.
Es ist genau 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 Männer und Jungen ums Leben gekommen sind. Zur Gedenkveranstaltung am vergangenen Wochenende war unsere Domradio-Reporterin Lea Däuber bei uns jetzt im Studio.
Hallo.
Ich bin Renato Schlegelmilch und du hast uns gerade ein bosnisches Gedicht auf Englisch mitgebracht als dein Wort. Warum hast du diesen Text ausgewählt und Anschlussfrage, was ist das auf Deutsch zusammengefasst? Also worum geht's?
Ja, dieses Gedicht wurde auch bei der Gedenkfeier zu den 20 Jahren Massaker von Srebrenica vorgetragen. Da habe ich das erste Mal gehört und es hat mich sehr berührt. Es geht um den Fluss Drina, der eben in diesen Gebieten fließt. Und bei dem Massaker wurden viele Leichen in diesen Fluss geworfen und die sind dann eben flussabwärts getrieben und dann an anderer Stelle eben wieder aufgetaucht. Und das ist auch eigentlich der Inhalt dieses Gedichtes. Übersetzt sagt es ja, Fluss, zeig ihn, wer dich vergiftet hat, zeig ihn, was sie getan haben, denn es wird der Tag kommen, an dem sie sich dafür schämen werden, was passiert ist. Und ja, das hat mich sehr bewegt und deswegen habe ich es auch mitgebracht.
10.000 Menschen sind am vergangenen Wochenende die 100 Kilometer marschiert, die auch die Flüchtlinge rund um Srebrenica marschiert sind. Darüber sprechen wir. Die Sendung heißt Der Marsch der Erinnerung 20 Jahre nach Srebrenica. Wir sprechen gleich weiter.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Hier ist der Vater von meinem Cousin. Da liegt mein Großvater und mein Onkel. Das sind jetzt die nähere Familie, aber es gibt noch weitere Familien. Sie sind im Massaker umgekommen.
Es ist fast genau 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica und wir sprechen über den Marsch der Erinnerung zwischen Trauer und Versöhnung, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Unsere Reporterin Lea Däuber war dabei, du warst in Bosnien unterwegs und hast dort zum Massaker von Srebrenica recherchiert und unter anderem die Stimme dieser jungen Dame mitgebracht. Erklär uns, wer ist das?
Das ist Svencic, die ist 20 Jahre alt und ich habe sie eben vergangene Woche bei der Gedenkfeier des Massakers von Srebrenica getroffen. Sie war damals eben erst geboren und ist mit ihren Eltern aus Bosnien geflohen. Heute lebt sie mit ihren Eltern in der Schweiz und spricht deshalb auch sehr gutes Deutsch. Und sie hat mir eben die Geschichte ihrer Familie erzählt.
Wir sind von Srebrenica damals nach Tuzla gegangen und meine Tante, meine Großmutter haben da schon gelebt. Sie sind schon 92, als der Krieg angefangen hat, in die Schweiz gegangen und dann haben sie uns gesagt, kommt, es ist besser da und sie wussten nicht, wie das sich hier alles entwickeln würde.
Allerdings ist der Krieg ja jetzt schon seit 20 Jahren zu Ende. Will sie denn wieder zurück?
Ja, wie viele andere kann sie sich das eigentlich nicht vorstellen.
Meine Eltern und der Rest von der Familie sitzt dort jetzt ein bisschen im Schatten, weil denen geht es nicht so gut. Viele sind das erste Mal hier nach 20 Jahren. Ich glaube, kaum jemand möchte hier zurück. Wir haben vorhin gesehen, sie sind nach 20 Jahren zurückgekommen und schon sind die ersten Tränen geflossen. Also wir wollten eigentlich hier übernachten, aber das geht nicht. Das verletzt sie zu sehr. Und ich glaube, in der Schweiz ist man dann einfach ein bisschen weg von dem, kann man ein bisschen den Kopf abschalten.
Ja.
Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit schon vom Massaker von Srebrenica. Jetzt laut Definition spricht man ja eigentlich vom Genozid, vom Völkermord, ne?
Ja, genau. Das ist immer noch ein großes Problem, zum Beispiel in der Beziehung zwischen Bosnien und Serbien, die eben das Massaker nicht als Genozid anerkennen. Es ist aber so, durch den Internationalen Gerichtshof wurde schon in einem Urteil 2007 klargestellt, der Mord an den Männern von Srebrenica, auch an den Kindern und Alten, war eben nicht nur ein Massaker, sondern ein geplanter Genozid der bosnischen Serben, bei dem eben rund 8000 Opfer systematisch getötet wurden.
Da gab es vor kurzem auch noch eine UN-Abstimmung zu, ne?
Die UN-Resolution sollte eben das Leugnen des Genozids in Srebrenica verurteilen, doch vergangene Woche ist das durch das Veto Russlands eben nicht zustande gekommen. Serbien lehnt das auch immer noch ab. Sie sagen eben, die Hervorhebung muslimischer Opfer behindere den Versöhnungsprozess, so zumindest der Präsident Serbiens. Dies war wohl dann auch der Grund, warum es bei der Gedenkfeier eben zu Auseinandersetzungen kam.
Mehr dazu gibt's gleich. 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica sprechen wir über die Gedenkveranstaltung und den Gedenkmarsch am vergangenen Wochenende. Unsere Reporterin Lea Däuber war für uns direkt dabei und erzählt uns gleich mehr.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
In unserer Sternzeit-Reportage reden wir über das Massaker von Srebrenica. Fast genau 20 Jahre ist das her. Und unsere Reporterin Lea Däuber war für uns mit dabei bei der Gedenkfeier, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Erzähl uns davon, wie ist das abgelaufen?
Ja, also die Gedenkfeier ist eigentlich eine Bestattung, also von den sterblichen Überresten, die im vergangenen Jahr dann gefunden wurden und auch identifiziert werden konnten, weil immer noch sehr viele Menschen auch vermisst werden. Und nach dem Massaker haben die serbischen Truppen versucht, das Massaker eben zu die Spuren zu verwischen und haben die Massengräber wieder ausgehoben und teilweise eben an andere Plätze gebracht, sodass es Sekundär- und Tertiärgräber gibt und immer wieder auch sterbliche Überreste gefunden werden, die dann eben bei diesem Begräbnis eben beigesetzt werden. Und ja, wir saßen dann sozusagen bei dieser Gedenkfeier mitten auf dem Friedhof zwischen diesen ganzen Gräbern. Es waren bis zu 50.000 Leute da. Also es ist ein Riesengelände. Man sieht irgendwie bis zum Horizont nur diese Gräber, das sehr bewegend war, weil die Familien eben auch teilweise dann bei den Gräbern der Familie sitzen. Das ist natürlich sehr emotional gewesen. Und genau da irgendwie dabei sein zu können und das zu erleben, ja, das fand ich sehr eindrücklich.
Wenn da selbst 20 Jahre später noch Menschen beigesetzt werden, beerdigt werden, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine richtige Beerdigungszeremonie?
Ja, also vom Ablauf her war es so, dass am Anfang Reden gehalten wurden. Bill Clinton war zum Beispiel da, aber auch Vertreter aus Den Haag und aus den Niederlanden, die natürlich dazu zu ihrer eigenen Verantwortung auch an diesem Massaker dann eben sprechen. Dann waren die 10.000 Menschen da, die natürlich zum großen Teil muslimisch sind. Also es wurde auch gebetet. Und ganz am Ende wurden dann eben diese Särge, Särge kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich hatte ja gesagt, es sind sterbliche Überreste, also sehr kleine Särge. Das war sehr bedrückend einfach, weil es sieht irgendwie falsch aus, ja, weil diese kleinen Kisten sozusagen da nur getragen werden, aber die werden dann eben in frisch ausgehobene Gräber beigesetzt, ganz am Ende.
Jetzt haben wir aber im Vorhinein gerade schon angedeutet, das Ganze ist nicht konfliktfrei abgelaufen, da wurden auch Steine geworfen bei dieser Beisetzungsfeier.
Ja, als Gast war auch angekündigt der serbische Regierungschef und er war dann eben auch da. Von der Raumaufteilung habe ich erzählt, man saß eben zwischen diesen Gräbern und da gab es so einen Weg, der so hoch zu einer Tribüne führte, wo sich dann die VIPs auch hinsetzen sollten. Und als er eben dann da entlang lief, kam plötzlich Bewegung irgendwie in die Masse und da flogen dann auch Gegenstände, unter anderem einen Stein oder mehrere Steine. Einen davon hat ihn dann auch am Kopf getroffen und dann ging ihm alles ganz schnell. Er musste oben über die Tribüne evakuiert werden und es war in ganzen, ja, einige Sekunden doch wirklich sehr laut und ja, sehr unruhig in der ganzen Gruppe. Und ja, vom Hintergrund her muss man eben wissen, dass diesem serbischen Regierungschef auch vorgeworfen wird, eine Mitverantwortung an diesem Massaker zu tragen. Also es war nicht unumstritten, dass er überhaupt gekommen ist. Und ja, weil er eben während des Krieges als Ultranationalist eben gegolten hat und man sagt, dass er sich geändert hat, dass er sich jetzt sehr in Richtung der EU auch öffnet und orientiert. Aber trotzdem haben das nicht alle Leute gut geheißen, dass er eben da war. Bei der Veranstaltung habe ich da auch mit Mina drüber gesprochen. Die habe ich dort kennengelernt. Sie ist als kleines Kind, als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen. Und ich habe sie ja direkt gefragt, sozusagen, was sie eigentlich davon hält, die selbst betroffen ist, auch mit ihrer Familie, ja, eben Serbien jetzt verantwortlich zu machen oder auch den serbischen Regierungschef verantwortlich zu machen, wenn er dann eben auch zu dieser Veranstaltung kommt.
Die Frage ist ziemlich schwierig zu erklären. Serbien ist nicht direkt dafür verantwortlich, das kann man nicht sagen, aber indirekt auf jeden Fall. Und in den 16 Jahren beispielsweise, in denen sie Mladic im Land gehalten haben, ihn versteckt haben und ihn nicht ausgeliefert haben, der direkt für das alles hier, wo wir hier uns heute befinden, verantwortlich ist. Das ist beispielsweise eine der Sachen, warum Menschen, die das hier überlebt haben und die ihre Liebsten hier vergraben haben, nichts Gutes über serbische Politik denken, sagen wir mal so.
Ja, also das fand ich doch irgendwie sehr eindrücklich. Wir selbst als Gruppe haben das dann ja auch irgendwie miterlebt und mussten danach dann auch doch nochmal länger darüber sprechen, irgendwie, ob wir das direkt richtig eingeschätzt haben, irgendwie die Situation und wie wir das selbst empfinden. Wir hatten ja irgendwie vorhin auch den Ton nochmal gehört von jemandem, der gesagt hat, wir können hier eigentlich nicht mal übernachten, wir möchten hier direkt wieder weg. Wir halten das auch nicht aus in Bosnien. In dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel auch überlegt, es gibt ja auch viele Leute, die im Zusammenhang mit dem Holocaust zum Beispiel sagen, ich kann nicht mehr in Deutschland leben. Und es ist jetzt 60 Jahre danach und hier sind es irgendwie 20 Jahre und die Leute sitzen sozusagen in den offenen Gräbern und dann kommt halt so jemand, der doch sehr, sehr nah irgendwie an dieser Geschichte ist. Und genau, da haben wir halt selbst irgendwie gedacht, okay, vielleicht muss man sozusagen nochmal ein Stück zurücktreten und sich überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich für die Menschen? Ich hatte irgendwie einen Text dann direkt am gleichen Tag noch gelesen auf der tagesschau.de. Die haben gesagt, Steine statt Versöhnung. Und da dachte ich, okay, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu hart sozusagen, um die Situation so zu bewerten? Ja, und dazu kommt natürlich, dass nach diesen Steinwürfen sich die Menge auch relativ schnell wieder beruhigt hat, nachdem das Oberhaupt der islamischen Gemeinde in Bosnien und Herzegowina eben ans Mikrofon getreten ist. Und Mina hat mir dann auch erklärt, was er gesagt hat.
Das ist der Reis gewesen. Reis ist der Oberhaupt der islamischen Gemeinde in Bosnien und Herzegowina. Und er hat einfach gesagt, wir sind hier wegen der Überreste, die dort drüben lagen, nicht wegen der Menschen, die hierher gekommen sind. Er hat einfach alle gerufen, sich den Überresten zu drehen und zu Mekka und nicht zu denen, aus welchem Grund auch immer, nicht zu denen, die hierher gekommen sind.
Ja, also für mich persönlich war das irgendwie nochmal ein unheimlich wichtiges Gespräch sozusagen in dieser Reise, weil es irgendwie gezeigt hat, wie zerrissen dieses Land ist und wie unterschiedlich auch die Meinung zum Beispiel auch unter den Muslimen, unter den muslimischen Bosniaken auch ist. Die einen eben noch unheimlich nah an den Erlebnissen, die anderen sind schon irgendwie viel weiter gekommen. Auch auf dem Marsch war das alles, es gab sozusagen nicht die eine Meinung oder die eine Wahrheit. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, heute kann man vergeben, heute kann man vergessen. Das kann ich gar nicht sagen, also weil die Menschen das, glaube ich, sehr unterschiedlich empfinden und alle an sehr unterschiedlichen Punkten sind. Und das ist bei dieser Gedenkfeier eben auch ganz, ganz deutlich geworden.
Unsere Reporterin Lea Däuber war dabei bei der 20-jährigen Gedenkfeier des Massakers von Srebrenica. Darüber haben wir bis jetzt gesprochen in unserer Domradio Sternzeit-Reportage. Marsch der Erinnerung heißt das Ganze. Jetzt gibt es die Nachrichten und danach reden wir noch weiter über das Thema und zwar über die rechtlichen Konsequenzen. Das Ganze ist nämlich bis heute, 20 Jahre später, auch noch nicht hundertprozentig geklärt.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Wir sprechen über das Massaker von Srebrenica bei uns in der Sternzeit. Unsere Reporterin Lea Däuber hat uns bis jetzt in der Sendung davon berichtet, wie sie selber es vor Ort empfunden hat, 20 Jahre später. Und bei einem Massaker, bei dem 8000 Menschen systematisch ermordet wurden, wo es hauptsächlich um muslimische Jungen und Männer geht, ist das selbst heute noch 20 Jahre später für die Familien immer noch ein großes Drama. Die Mütter dieser Jungen und Männer, die haben sich zusammengetan in einem Verein, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Und dieser Verein wird rechtlich vertreten vom Anwalt Axel Hagedorn. Mit dem haben wir gesprochen und der sagt, dieser rechtliche Prozess ist ein ganz wichtiger Teil der Aufarbeitung.
Wir haben natürlich immer einige Mütter. Es gibt dann diese Stiftung der Mütter, in der die 6000 Hinterbliebenen vertreten sind. Und die vereinigt wieder mehrere andere Stiftungen. Und dann reden wir mit den entsprechenden Vertretern dieser Stiftung. Denen berichten wir über das Verfahren. Und es ist natürlich gut, wenn man sie persönlich sieht, dass sie auch sehen, dass man halt vor Ort ist. Und das hat was mit Mitgefühl zu tun. Darum geht es vor allem.
Dabei geht es einerseits um die rechtliche Verantwortung. Die Aufarbeitung, die fängt aber tatsächlich ganz woanders an.
Für die Mütter wäre eigentlich noch viel wichtiger, dass endlich mal jemand seine Entschuldigungen anbietet. Das hat der niederländische Staat nicht gemacht, das hat die UNO nicht gemacht. Das ist eigentlich der Erste, was sie wollen. Und zweitens wollen sie natürlich feststellen lassen, was ist da passiert. Und woran liegt es, dass das halt nicht durchgesetzt worden ist? Das ist natürlich auch was, um die Verarbeitung machen zu können, muss das erst aufgearbeitet werden. Und da kommen eigentlich immer wieder neue Tatsachen an die Oberfläche. Jetzt gerade wurde letzte Woche wieder was Neues veröffentlicht. Also es kommen auf einmal Dokumente hoch, von denen man sich wundert, warum sie jetzt erst kommen.
Sein erstes Ziel als Anwalt ist aber tatsächlich, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, weil das selbst heute, 20 Jahre später, noch nicht in gebührendem Maße geschehen ist.
Die Täter wie Mladic, die stehen ja vor Gericht, weil in Den Haag vom Internationalen Gerichtshof. Hier geht es ja um eine zivilrechtliche Haftung, also keine strafrechtliche, sondern zivilrechtliche Haftung. Wir haben zunächst die Vereinten Nationen und den niederländischen Staat verklagt, weil wir der Meinung sind, dass die Soldaten nicht das gemacht haben, was sie hätten machen sollen, nämlich nicht alles getan, um diesen Völkermord zu verhindern, was genau deren Aufgabe war. Sie sind in die Enklave gekommen, um den Völkermord zu verhindern und haben das nicht gemacht. Darüber geht die Klage. Und jetzt hat letztes Jahr zum ersten Mal ein Gericht festgestellt, dass eben der niederländische Staat haftbar ist. Die UN hat eine sogenannte Immunität, die darf man nicht verklagen. Das haben wir verloren beim Europäischen Gerichtshof. Meines Erachtens immer noch falsch, aber es ist so. Und der niederländische Staat ist haftbar gemacht, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt Kontrolle hatte, selbst Rechtsmacht ausgeübt hat und deshalb Einfluss hatte. Und das Gericht hat festgestellt, für ca. 300 getötete Menschen ist der niederländische Staat haftbar.
Also das Thema wird uns rechtlich zumindest auch noch weiter begleiten. Der Anwalt Axel Hagedorn vertritt die Mütter der Opfer von Srebrenica.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica war unsere Domradio-Reporterin Lea Däuber vor Ort, hat an den Gedenkveranstaltungen teilgenommen und war bei uns im Studio, hat in den vergangenen 2 Stunden darüber berichtet. Ich würde gerne von dir jetzt noch wissen, du bist dahin gefahren mit einem Bild des Landes, mit einem Bild der Menschen, mit einem Bild der Situation. Hat sich das verändert durch das, was du da erlebt hast?
Ja, also ich bin da hingefahren, um mir sozusagen die Frage zu stellen, 20 Jahre nach dem Bosnienkrieg, wie ist Bosnien? Und für mich war es eigentlich sehr eindrücklich, ich hatte das Gefühl, als ich dann zurückgefahren bin, dass es irgendwie nicht darum geht, sich sozusagen anzuschauen, 20 Jahre danach, sondern dass es eigentlich nur 20 Jahre sind. Also ich hatte das Gefühl, 20 Jahre, das ist ja für mich eigentlich mein Leben, 20 Jahre, aber für diese Menschen ist wirklich alles gerade erst passiert, alles noch unheimlich nah dran. Und am Anfang hatte ich so einen Impuls zu denken, jetzt vergesst das doch, das ist 20 Jahre her, so wie man es auch sagt, es ist 20 Jahre her. Aber so einfach darf man sich das, glaube ich, nicht machen, weil dann wird man, glaube ich, weder den Opfern gerecht noch der Situation. Und das hat mich berührt und hat mich beeindruckt und habe ich auch so tatsächlich nicht erwartet.
Das heißt, deiner Meinung nach ist die Aufarbeitung noch längst nicht erledigt. Da steht noch ein langer Weg vor den Menschen in Bosnien.
Ja, und ich glaube ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch darüber gesprochen, sozusagen, wie die politische Situation ist. Faktisch ist die politische Situation, diese Aufteilung in eben zwei Entitäten, wird ja langfristig so nicht gehen. Ich habe irgendwo den klugen Satz gehört, dieser Vertrag, dieses Abkommen, so wie es geschlossen wurde, war eben für den Frieden, aber war nicht für die Zukunft gemacht. Und die Zukunft des Landes kann eigentlich nur so funktionieren, dass man eben dieses Abkommen auflöst und endlich ein geeintes Land schafft. Und ob das überhaupt möglich ist, das ist halt eben anzuzweifeln. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, dieses Massaker von Srebrenica wurde auch verübt, um eben zu verhindern, dass es jemals ein geeintes Bosnien gibt. Und das war tatsächlich was, wo ich am Ende lange drüber nachgedacht habe, ob das nicht vielleicht tatsächlich auch funktioniert hat, dass die Leute eben vielleicht doch nicht vergessen und vor allem nicht vergeben können.
Das ist mit den Menschen vor Ort. Wenn du jetzt an uns hier in Deutschland denkst, wir haben ja ein Bild von Bosnien. Wir wissen, dass Srebrenica vor 20 Jahren in den Nachrichten war. Wir wissen, was über die Prozesse in den Nachrichten kommt. Wo ist unser Bild falsch? Aber was ist die Sache, die dich quasi am meisten überrascht hat, wo du gesagt hast, so ist es ja gar nicht?
Ja, also ich habe als erstes überlegt, ob ich nicht vielleicht ein touristisches Angebot starten sollte, um nach Bosnien zu reisen, weil ich mich, glaube ich, unsterblich in dieses Land verliebt habe. Ich fand es wirklich unheimlich schön, die Tage eben da zu wandern. Die Leute sind unheimlich herzlich. Ich musste an einem Tag unbedingt eine E-Mail schicken und es war wirklich nichts um uns rum, nur eine einsame kleine Hütte und dort hat man sofort einen Kaffee, ein großes Stück Zucker angeboten und das WLAN-Passwort, wo ich dann irgendwie 10 Megabyte Bilder verschickt habe. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen. Ist mit Händen und Füßen verständigt, aber es war ein total herzliches Erlebnis.
Also obwohl die Menschen rund um Srebrenica schlimme Sachen erlebt haben vor 20 Jahren, ist es auch heute noch ein gastfreundliches Land, ein wunderschönes Land, von dem unsere Reporterin Lea Däuber sehr begeistert ist. Sie war letzte Woche dabei bei den Gedenkfeiern 20 Jahre Massaker von Srebrenica, hat uns davon heute in der Sternzeit live im Studio erzählt und ich danke dir vielmals, dass du dafür vorbeigekommen bist. 2 Stunden Sternzeit zum Massaker von Srebrenica geht zu Ende. Die Sendung hieß Der Marsch der Erinnerung. Das Ganze kann man sich auch nochmal anhören im Internet auf domradio-sternzeit.de. Da gibt es dann auch den Podcast zum Runterladen. Nächste Woche melden wir uns wieder mit der Sternzeit. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.